In unserer Predigtserie durch das Markus-Evangelium sind wir in der Passionsgeschichte angekommen. Und wir sind, ja, ich sage jedes Mal, glaube ich, am Anfang der Predigt, jetzt geht's richtig los. Aber ja, es ist wirklich ein sich steigerndes oder soll man sagen, ein immer tiefer fallendes Folge von schlimmen Dingen, die passieren, die natürlich am Kreuz enden. Und unser Predigttext heute behandelt die Gefangennahme Jesus. Das ist mit Markus 14, die Verse 43 bis 52. Und ihr könnt schon mal dahin aufschlagen und entweder so ein Bändel oder einen Finger drin lassen. Denn bevor wir unseren Predigttext lesen, bitte ich euch, ganz nach hinten zu schlagen, in die Offenbarung, und zwar zu Kapitel 20. Ich möchte den Grundtenor der Predigt setzen, möchte uns einen Kontext geben zum Verständnis dessen, was dort geschieht. Und mit euch lesen zu Anfang Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Hier heißt es in Gottes Wort: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Die Festnahme des Richters der Welt. Die Festnahme des Richters der Welt. Und dieser Text, den wir vor uns im Predigttext lesen, soll uns eines zeigen, nämlich das letzte Gericht, das kommt über die Menschen. Manche Menschen sagen, die Bibel interessiert mich nicht, denn ich komme nicht in der Bibel vor. Die erzählt von irgendwelchen Sachen vor 2000 Jahren. Die spricht ja nie über mich. In dieser Bibelstelle kommst du vor. Vers 12 kommst du vor. Da bist du dabei in diesem großen Meer der Toten. Einer von den Großen vielleicht. Einer von den Bekannten. Vielleicht einer von den Kleinen, einer von den Unbekannten. Aber das ist der Bibelvers, in dem du vorkommst. Du wirst dort stehen und auf diesen großen weißen Thron blicken. Zusammen mit der ganzen Menschheit, die je gelebt hatte. Und du wirst den sehen, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus. Und er wird nicht mehr das herzliebe Jesulein sein, als dass er manchmal porträtiert wird. Mit wallenden Locken und rotem Umhang. Er wird beschrieben in Offenbarung 1 als ein Mann mit Augen wie Feuerflammen und einer Stimme wie rauschende Wasser und Füße brennend von Erz. So wird er dort sitzen und er wird richten die ganze Welt. An diesem letzten Tag, wenn auch du vor ihm stehst. Und warum zeige ich dir das? Ich zeige dir das als Kontext für die Predigt heute. Denn in unserer Predigt heute wird dieser Jesus, der Richter aller Menschen, festgenommen von den Menschen, die einst vor ihm stehen. Und ich will, dass du diesen Skandal siehst und spürst, der hier passiert. Die Festnahme des Richters der Welt. Eine verkehrte Welt. Eine absolute Umkehr aller Ordnung, die in Offenbarung 20 wieder aufgerichtet wird, dass die Dinge wieder so sind, wie sie normal sind. Das, was wir heute lesen, ist nichts normal davon. Unten ist oben und links ist rechts. Hell ist dunkel und gut ist böse. In dieser Welt, in die wir heute eintauchen, eine vollkommen verdrehte Welt. Fast jeder Vers eine auf den Kopf Kehrung der wahren Realität. Aber es ist die Stunde der Sünde, die Stunde des Menschen und die Stunde der Finsternis. Gefangennahme Jesu. Und so lasst uns lesen unseren heutigen Predigttext, Markus 14, Abvers 43. Die Festnahme des Richters der Welt. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken gesandt von den obersten Priestern und Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt sicher ab. Als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach: Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hand an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen? Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück, und entblößt floh er von ihnen. Lass uns noch einmal gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, nun bitten wir dich, Herr, dass du uns lehrst, durch deinen Heiligen Geist die Worte zu verstehen, die uns nützlich sind, die Gott gehaucht sind, uns zur Ermahnung und zur Lehre, zur Erbauung und zum Trost. Hilf uns, Herr, nun, wenn wir deinen Text betrachten, dass kein Menschenwort gesprochen werde, das nicht Gottes Wort auch ist. Und dass kein Menschenwort gehört werde, sondern als Gottes Wort, was Gottes Wort ist. In Jesu Namen. Amen. Wenn man mal einen Vergleich zieht mit den anderen Evangelien, die ja auch von dieser Gefangennahme Jesu berichten, dann fällt Markus auf. Jeder Evangelist hat so Details dieser Festnahme Jesu uns mitgegeben, die diese Festnahme als ein unglaublich interessantes, vielgeschichtiges, eventvolles, action-packed Event zeigen. Also da ist unglaublich viel passiert. Zum Beispiel berichtet Johannes, dass diese Schar am Anfang zu Jesus kommt und fragt: Bist du jetzt hier der Jesus, den wir suchen? Und er sagt: Ich bin, ego eimi. Ja, ich bin der Gottesname. Und sie fallen zu Boden. Das ist ein Detail, was nur Johannes erzählt, aber das ist passiert. Und ich glaube, warum es Johannes erzählt, ist, um unseren Blick zu lenken und zu sagen: Dieser Jesus, der ist Gott. Und das ist ja bei Johannes im Johannesevangelium ein großer Schwerpunkt auch seines Evangeliums, uns das zu zeigen. Jesus ist Gott. Das Wort wurde Fleisch und war bei Gott und war Gott. Matthäus nun zum Beispiel berichtet uns von einem anderen Detail, nämlich als dieser eine, der da das Schwert zieht, Petrus, Spoiler, Petrus das Schwert zieht, dann weist er ihn zurecht und sagt nicht: Denkst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und der würde eine Legion Engel senden? Also tausende von Engeln, die eingreifen und mich hier retten. Das ist ein Detail, was nur er berichtet. Und vielleicht, weil ihm besonders wichtig ist, auch in seinem Evangelium zu zeigen, Jesus ist der Gottessohn. Er ist der Gottessohn und der Sohn des Menschen. Das ist ein Schwerpunkt des Matthäus-Evangeliums. Lukas nun berichtet uns auch ein Detail. Er ist Arzt und er berichtet uns über ein ärztliches Detail, aber nicht nur ein ärztliches Detail, sondern das Lukas-Evangelium legt einen großen Schwerpunkt drauf, zu sagen, Jesus ist der Herr über alle Menschen, weil im Lukas-Evangelium spielen die Heiden eine ganz große Rolle, die Nichtjuden. Und er berichtet uns, dass Jesus hinging und diesem Knecht des Hohepriesters, Malchus mit Namen, das Ohr heilte. Ein Detail, was nur Lukas erzählt. Wahrscheinlich, weil sein Evangelium diesen Schwerpunkt setzt, nämlich Jesus kommt als Opfer für alle Menschen. Er ist nicht nur der jüdische Messias, er ist der Messias aller Menschen. Nun, Markus hat nichts davon. Das Bemerkenswerte bei Markus ist, er setzt keinen Fokus auf irgendeine von diesen Taten Jesu. Sondern das, was der Heilige Geist uns im Markus-Evangelium gibt, ist eine Übersicht dieser Szene ohne besonderen Fokus. Jetzt könnte man sagen, wie viele Bibelausleger sagen, Herr Markus war halt der Früheste, der hatte noch die Infos nicht, oder es ist halt so ein bisschen das Rumpf-Evangelium, aber das glaube ich nicht, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, 2. Timotheus 3,16, das wissen wir. Und deswegen frage ich mich, was ist das Besondere am Markus-Evangelium? Was ist vielleicht das, was uns dieser Überblick lehren würde? Wenn ich jetzt aus Johannes predigen würde, würde ich über Jesus, den Sohn, den Gott predigen und Matthäus, den Gottessohn und Lukas, das Opferlamm aller Menschen. Aber hier in Markus scheint mir eine Sache besonders gravierend zu sein, was hervortritt, gerade weil er keinen Fokus auf Jesus legt, nämlich auf die Szenerie, die sich hier ergibt. Und die Szenerie, die sich hier ergibt, ist die, dass wenn Sünde triumphiert, die Welt auf den Kopf gestellt wird. Wenn Sünde triumphiert, dann wird die Welt auf den Kopf gestellt. Fast jeder Vers, den wir hier lesen, ist eine Verkehrung der Welt, wie sie ist. Eine Scharade, ein potemkinisches Dorf, irgendwie vollkommen umgedreht zu dem, wie es eigentlich sein sollte. Der Richter der Welt, von dem wir gelesen haben in Offenbarung 20, wird zum Gefangenen. Die Menschen triumphieren über Gott. Ein Jünger Jesu begeht Verrat an ihm. Liebe durch den Kuss, Gerechtigkeit und Treue, das alles ist pervertiert und auf den Kopf gestellt. Die Jünger Jesu kämpfen die falschen Kämpfe und am Ende fliehen alle vor Jesus, der doch ihre Mitte ist und ihr Hirte. Und ich denke, das ist die Markus-Perspektive. Das Besondere am Markus-Evangelium, dass er uns die Szenerie zeigt. Und die Szenerie ist, dort, wo die Sünde triumphiert, dort ist die Welt auf den Kopf gestellt, in ihr Gegenteil verkehrt, das Gegenteil von Offenbarung 20. In Lukas 22, 53, eine Parallelstelle, sagt Jesus dies. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Dies ist eure Stunde und diese Stunde des Menschen, diese Stunde der Sünde und des Teufels, ist eine Stunde, die ich mit einem Hieronymus Bosch-Gemälde vergleichen würde. Kennt ihr vielleicht, diese Höllendarstellung, wo nicht nur alles schrecklich ist, sondern wo die Vögel die Füchse jagen, wo oben unten ist und hell dunkel. Und genau das, das Verkehrte der Welt, das sehen wir hier. Also lasst uns von dem Verkehrten lernen und das Verkehrte heute betrachten, diese umgedrehte Welt, diese Stunde der Sünde, die Macht der Finsternis und von ihr das Gegenteil, das Richtige lernen und vorbereitet zu sein auf die diamanthartene Realität von Offenbarung 20, dem großen weißen Thron, der einst kommt, wenn die Welt wieder zurechtgerückt wird. So lasst uns heute drei Punkte betrachten in dieser Predigt. Und der erste Punkt heißt, unechter Glaube wird triumphieren. Lüge Nummer 1. Unechter Glaube wird triumphieren. Das ist die erste Lüge, die uns hier präsentiert wird. In dieser verkehrten Welt, in dieser Stunde, in dieser euren Stunde, Stunde des Menschen, scheint unechter Glaube zu triumphieren. Lass uns noch einmal lesen, die Verse 43 bis 46. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Ja, in dieser Stunde der Finsternis sieht es ganz so aus, als ob unechter Glaube triumphiert, durchkommt, es bis zum Ende schafft. In Vers 43 bezeichnet Markus Judas als einen der Zwölf. Kommentatoren, die ich gelesen habe, sagen, ja, das liegt daran, dass Markus hier auf eine alte Texttradition zurückgreift. Weil eigentlich müsste man erwarten, dass jedem, der das Evangelium liest, klar ist, dass Judas einer der Zwölf ist. Das wurde ja mehrfach erwähnt. Das ist eigentlich klar. Kommentatoren sagen, nein, also hier beginnt er halt, irgendeine mündliche Tradition aufzugreifen. Er schreibt sie genauso auf, wie er sie kennt. Aber das, glaube ich, ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist, dass Markus etwas betonen will. Nämlich, dass Judas einer der Zwölf war. Eigentlich müsste das dem Leser vollkommen klar sein, aber ich glaube, Markus betont es hier, um zu zeigen, dass dieser Heuchler, dieser Schauspieler unechten Glaubens zum innersten Kreis der Jünger gehörte und dass sein Spiel hier aufzugehen scheint. Er ist der Inbegriff falscher Religion. Er gehörte zu den Zwölf. Er war ja dabei, er war Teil dieser Gruppe, aber eben derjenige von allen, die niemals ein bekehrtes Herz hatten, die niemals Jesus im Herzen hatten, die niemals ihm gefolgt sind aus lauteren Motiven. Der Jesus verkauft hat, als er noch am Abendmahlstisch saß. Und dieser Judas mit seinem unechten Glauben scheint zu triumphieren. Und das passiert, wo Sünde regiert, nämlich falsche Religion und unechter Glaube triumphieren, kommen durch, bleiben unentdeckt. Jesus warnt einmal seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Welcher ist die Heuchelei? Jetzt fragst du vielleicht, was ist schon Heuchelei? Ist nicht jeder mal heiß und kalt, nicht jeder mal ein Sünder und braucht Vergebung? Ja, aber der Heuchler ist mehr als nur ein Sünder. Der Heuchler ist ein Schauspieler, das war die Berufsbezeichnung, Hypokrites auf Griechisch. Ein Schauspieler war das. Jemand, der eine Maske aufhat, der Texte auswendig lernt, um sie im richtigen Moment zu rezitieren und eine Rolle zu spielen, die er nicht ist. Und jemand, der im Herzen doch niemals auf die Idee kommen würde, diese Rolle, die er spielt, mit seinem eigenen Ich vertauschen zu wollen. Never ever. Sondern der sie spielt, weil das nun mal sein Job ist, weil er vielleicht dafür bezahlt wird oder weil er sich besonders darin gefällt, weil er den Applaus genießt, warum auch immer. Aber niemals würde er diese Rolle sich zu eigen machen. Das ist ein Heuchler. Jemand, der falsche Religion und unechten Glauben vorlebt. Am Sonntag eine Maske aufsetzt zur Bibelstunde, die richtigen Sachen sagt, aber sobald er allein ist im stillen Kämmerlein, die Maske ablegt und sie ihm nichts mehr bedeutet, als etwas Fremdes ansieht. Die ganze Judas-Geschichte, und ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen in den vergangenen Predigten, ist immer auch eine Ermahnung an uns selbst, zu prüfen, wie es um unseren Glauben steht. Judas war einer der 12, er war Teil dieser Gruppe und alle dachten, er sei echt, weil er dazugehörte, weil er seinen Part spielte. Deswegen prüfe dich und ich prüfe mich, ob mein Christentum darin besteht, dass wir zu einer Gruppe gehören, zum Beispiel eine Gemeinde. Und unseren Part spielen und die Dinge sagen, die von uns erwartet werden. Aber am Montag, dann nehmen wir die Maske ab und sprechen wie die Welt, verhalten uns wie die Welt. In 2. Petrus 2, 22 heißt es von solchen Menschen, sie sind wie eine gewaschene Sau, die umkehrt und sich wieder im Schlamm wälzt. Warum tut sie das? Weil es ihrer Natur entspricht. Es entspricht nicht ihrer Natur, rein zu sein. Der Natur entspricht es, sich zu wälzen. Wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Ausgespienen. Warum? Weil er ein Hund ist. Er ist kein Vogel, er ist keine Katze, die sich reinigt. Er ist ein Hund. Das ist, was Hunde tun. Bedenke, es ist eine große Lüge zu glauben, unechter Glaube werde triumphieren. Auch wenn es hier so scheint, in dieser Gefangennahme Jesu. Er wird zerschellen, spätestens am großen weißen Thron. Und lasst uns ferner betrachten, wie unechter Glaube zu triumphieren scheint. Nicht nur in Judas, nein, auch in seinen Mitläufern. Da ist eine große Schar, lesen wir in Vers 43. Jetzt darfst du dir nicht vorstellen, dass da irgendwie 300 Leute angerückt kommen, sondern das waren wahrscheinlich so 20 oder 30. Jesus sollte heimlich festgenommen werden. Am Anfang vom 14. Kapitel wissen wir, dass die Hohepriester und Obersten Priester eins fürchten, das Volk. Das alles so heimlich geschehen, am liebsten nicht beim Fest. Doch Gottes Souveränität und Vorsehung lenkt es so, dass Jesus am Fest ergriffen wird, damit er als Opferlamm am Passa stirbt. Darauf sind wir in den letzten Predigten eingegangen. Aber betrachte, wie oft solche Heuchler wie Judas die Mehrheit hinter sich haben. Den Applaus der Mächtigen, ja sogar derjenigen, von denen alle Welt denkt, sie stünden bei Gott hoch im Ansehen. In Vers 43 lesen wir von den obersten Priestern, den obersten, nicht den untersten, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten, den Bibelkundigen, den echten Experten der Religion und den Ältesten. Den respektierten Grauhäuptern und Silberrücken im Volk. Die standen hinter ihm und sagen, ja, genau, so wie du es machst, ist es genau richtig. Ja, das ist typisch für unwahren Glauben und falsche Religion. Judas wurde nicht unterstützt von Kriminellen, sondern von den Besten, vom Hohen Rat, dem Sanhedrin. Und das ist, was unechter Glaube häufig als Trost heranzieht. Ich stehe ja nicht alleine da. So viele andere denken ja genauso wie ich. Bischof sowieso und Experte sowieso und Philosoph sowieso. Die sehen das ja genauso wie ich. Was gilt das schon vor Gott? Sieh Judas an, welche große Fangemeinde er hatte. Vor Gott gilt das nichts. Und betrachte auch, wie unechter Glaube Gott durch seine scheinbare Ehrfurcht verspottet. Judas verrät seinen Meister durch einen Kuss. Eines der berühmtesten Motive überhaupt der ganzen Kunst. Viele Maler haben sich abgearbeitet, haben versucht darzustellen, wie könnte diese Szene ausgesehen haben, wo Judas seinen Meister verrät. Wie kann das ausgesehen haben? Dieses griechische Wort, das hier für diesen Kuss benutzt wird, bezeichnet ein besonders inniges Küssen. Es hat eine Vorsilbe und diese Vorsilbe intensiviert dieses Wort Küssen, also innig küssen, herabküssen, kata, herabküssen auf ihn, auf die Hand oder auf die Wange war das damals üblich. Dasselbe Wort finden wir in Lukas 7, als die Sünderin im Haus des Pharisäers Jesus Füße salbt und küsst. Oder auch in Lukas 15, wo der verlorene Sohn heimkehrt und der Vater ihm um den Hals fällt und ihn küsst. Diese Art von Kuss, innigste Hingabe wird hier transportiert. Alles fake. Alles Show, alles unechter Glaube, der irgendwas vormachen will. Aber sieh, wie unechter Glaube die guten Werke des wahren Glaubens nachahmen kann. Es ist Schauspielliebe, Show und Effekt. Und das ist die verkehrte Welt der Sünde, in der unechter Glaube zu triumphieren scheint. Das ist diese unechte Welt. Heuchler, die liebevoll am Sonntag kommen und Umarmung geben, Bitte und Danke sagen, Gabel und Löffel und Messer an der richtigen Stelle halten. Heuchler, die zur Bibelstunde den Becher schön reinwaschen und schöne Gebete sprechen und sonst wie erscheinen, sich Krawatte und was auch immer alles umbinden, nichts gegen Krawatten. Aber ihr wisst, was ich meine. Und am Abend dann den Fernseher anmachen und sich in demselben Schlamm suhlen wie die Welt, die ihrer fleischlichen Natur entspricht. Die kommen und rufen, Rabbi, Rabbi, oh Jesus, und niederfallen und was auch immer für Devotionalien sich ausdenken. Du bist meine Mitte, mein Alles, mein Herr, Herr vielleicht singen. Aber die nichts davon leben, nichts davon leben. Und ein Beispiel dafür haben wir in Vers 48 und 49. Dass diese Leute, die hier als die Triumphierenden erscheinen, zusammen mit diesem Judas, diesem unechten Erscheinen, dass sie überhaupt nichts verstanden haben von dem, worum es Gott wirklich geht. Jesus spricht nämlich zu ihnen und sagt, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht ergriffen. Das, was diese Leute hier tun, ist Ungerechtigkeit. Sie stellen die Gerechtigkeit Gottes auf den Kopf. Sie nehmen Jesus als einen Räuber fest, der einzige Mensch war, den man zu Recht als Nicht-Räuber bezeichnen könnte. Der Einzige, der jemals perfekt gelebt hat, den machen sie ihn hier zum Kriminellen. Jesus hat einmal von den Pharisäern gesagt, die er Heuchler nannte, wie keine anderen. Ihr seid Leute, ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Was meint er damit? Er meinte damit, ihr haltet die kleinsten Gebote, ihr gebt den Zehnten von euren Küchenkräutern. Aber das Gewichtige, das Große im Gesetz, das übergeht ihr, als sei es nichts. Was ist das Große im Gesetz? Und Jesus sagt es in Matthäus 23, das Recht, das Erbarmen und den Glauben, das übergeht ihr vollkommen. Diese kleinen Gebote, da achtet ihr ganz, ganz genau drauf. Aber das Große, da geht ihr vollkommen drüber weg wie diese hier. Nichts davon ist da. Irgendwelche Kleinigkeiten hältst du ein, Ritual und was auch immer. Aber das Große und Gewichtige, das übergehst du. Das ist dein Standard. Nichts von Gottes Gerechtigkeit zu verstehen. Diese Leute sind verbogene Lineale, wackelnde Kompassnadeln und verwaschene Landkarten, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Wie hart wird Gott mit solchen Heuchlern ins Gericht gehen, die in seinem Namen Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis machen? Wie viele Menschen benennen sich heute beim Namen Jesu Christi, um sich öffentlich vor Kameras und Mikros zu stellen und zu rechtfertigen, dass in unserem Land zum Beispiel das ungeborene Leben behandelt wird, als sei es einfach Dreck. Menschen, und zwar die Schwächsten der Gesellschaft, einfach legitimiert getötet werden. Wie kann das sein? Was ist das für ein Standard? Was ist das für ein Bezug zu Gottes Wort? Überhaupt nichts. Null und nichtig. Menschen, die Licht zu Finsternis machen. Oder die Ja und Amen sagen zur Abschaffung der Ehe zwischen Mann und Frau. Oder die keinen Schlaf verlieren, wenn Gottes Name und Ehre gelästert wird in der Welt, wenn nur Toleranz und Religionsdialog herrschen. Nichts gegen Toleranz und Religionsdialog. Wie kann all das sein? Da kann doch eine Quelle nicht süßes und bitteres Wasser hervorbringen. Man findet doch nicht Feigen an Dornen und Dornen an Feigenbäumen. Und es ist wichtig, dass wir auch als Gemeinde Christi darüber sprechen. Nicht um uns zu erhöhen über andere, aber um auch unserer eigenen Gruppe, den Christusbekennern, kritisch zuzurufen, prüft euch selbst. Wir dürfen nicht die Welt da draußen, die Christus nicht kennen, zur Umkehr aufrufen und die eigenen, die sich beim Namen unseres Herrn benennen, ungeschoren davonkommen lassen. Versteht mich bitte nicht falsch, nicht jeder sündige Christ ist ein Heuchler. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Wir alle sündigen vielfach und brauchen Vergebung. Und wahre Christen tun das auch, indem sie umkehren und um Vergebung bitten beieinander und beim Herrn. Und das lesen wir auch in der Schrift. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Schrift absolut deutlich ist, dass Wölfe im Schafspelz kommen werden. Und dass wir sie erkennen müssen. Und dass wir sie herausrufen müssen. Und dass wir die Gemeinde Gottes vor ihnen bewahren müssen. Und das bedeutet, dass wir eben auch in der Gemeinde predigen. Nicht, weil ich denke, irgendeiner von euch ist so einer, aber das gehört dazu. Wir müssen auch das predigen in Gemeinde. Wenn Gottes Wort uns dieses Thema gibt, dann lasst uns so offen sprechen, uns selbst zu ermahnen, prüfe deinen Glauben und aber auch die Menschen zu ermahnen, die den Glauben, wie wir bekennen und sagen, prüft euren Glauben. Das kann doch nicht sein, dass ihr euch bei diesem Namen benennt und solche Dinge vertretet. Ihr nennt Jesus Rabbi und Herr und was auch immer, und tut sonst wie liebevoll, aber in euren praktischen Werken verleugnet ihr ihn. Paulus warnte die Ältesten der Gemeinde von Ephesus, das ist seine letzte Rede zu ihnen gewesen, die letzten Worte zu ihm. Er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe kommen werden, die Herde nicht schonen. Und diese Wölfe werden unter euch auferstehen, unter euch. Die kommen nicht von außen, die kommen von innen. So lasst mich diesen ersten Punkt zusammenfassen der Predigt. Wo Sünde zu triumphieren scheint, da scheint es so, dass unechter Glaube auch triumphiert. Da fällt er nicht auf, da wird er einfach akzeptiert. Das sieht es so aus, als wenn das alles wunderbar läuft und klappt und passt, als wenn Gott damit zufrieden ist und das irgendwie alles funktioniert. Aber es ist eine Lüge und eine auf den Kopf gestellte Welt. Bloße Gruppenzugehörigkeit, den Namen zu tragen, Christ, irgendwelche vorgespielte Liebe und Ehrerbietung, auch Wertevorstellungen im Kleinen, Ritual oder was auch immer, aber das Große nicht zu beachten. Eigenschaften falscher Religion. Auch mag man die Mehrheit hinter sich haben und wissen, das bedeutet Gott nichts. So lasst uns diese Warnung mit Furcht hören. Unechter Glaube wird nicht triumphieren. Wenn dein Glaube, wenn unser Glaube nicht wahrhaft gegründet ist auf Christus allein und auf unser verändertes Herz durch den Heiligen Geist, es ist null und nichtig. So lasst uns beherzigen, was 2. Korinther 13,5 sagt. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Viele, hörst du, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und da werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, Übeltäter, nicht. Ich habe euch mal gekannt, dann habe ich euch nicht mehr gekannt. Ich habe euch nie gekannt. All das war nur Einbildung, es war Illusion, es war Teufelswerk. Ihr wart nie meine Kinder, nie meine Jünger. Dort reden Gesetzlose, Ungesetzliche, die gut reden können und die Dinge tun, die in ihren eigenen Augen wunderbar erscheinen und fantastisch und groß. Aber die ungesetzlich sind, Gesetzlose, die das Gesetz Christi ignorieren. Ist das bei dir der Fall? Ist das bei dir der Fall? Hält dein Glaube dieser Prüfung stand? Ist das Große im Gesetz, was Gott bedeutsam ist, das Recht und das Erbarmen und der Glaube, das Große, was du hältst? Liebst du die Brüder? zeigt sich die Frucht des Heiligen Geistes in deinen Beziehungen. Glaube und Liebe und Sanftmut und Frieden und Freundlichkeit und Reinheit. Sind dir die Gebote Gottes außerhalb des Sonntags wichtig im stillen Kämmerlein? Ehrst du Gott als Vater? Gehorchst du ihm als König? Wo du sündigst, bekennst du von Herzen deine Sünden vor Menschen und Gott. Kehrst du um, damit du nicht der bist, zu dem dich manchmal die Sünde verleitet. Diesen Glauben besaß Judas nicht und spätestens vor dem weißen Thron hätte er es erkannt. Aber das hier ist die Stunde der Finsternis und der Stunde der Finsternis ist verkehrte Welt. Und verkehrte Welt heißt, dass unechter Glaube zu triumphieren scheint. Lass uns ein zweites betrachten. In dieser verkehrten Welt, in dieser Stunde der Finsternis, der Stunde der Menschen, in dieser verkehrten Welt, scheint es so, als wenn Gottes Reich durchs Schwert kommt. Das ist der zweite Punkt. Es scheint so, als wenn Gottes Reich durchs Schwert herbeigebracht werden muss. In Vers 47 lesen wir: Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Wir wissen, wer dieser jemand war, nämlich Petrus, der Fels, auf dem die Gemeinde Gottes gegründet wird. Und er greift hier zum Schwert, denn das Reich Gottes soll kommen mit Schwert und fleischlichem Arm und Muskelkraft. Dort, wo die Sünde regiert, ist selbst die Gemeinde Gottes und Christen vor dieser großen Lüge des Teufels nicht gefeit. In der Hitze des Gefechts, erzählt uns Markus, zieht einer das Schwert. Johannes ergänzt, dass dieser jemand Petrus war, der wohl auf den Kopf des Hohepriesterknechts eingeschlagen hat, um ihm den Schädel zu spalten. Und wahrscheinlich duckte sich der Knecht weg oder Petrus zielte nicht genau genug und erwischte sein Ohr. Vielleicht so von unten, vielleicht so von oben, wer weiß. Und schlug ihm das Ohr ab. Petrus hatte versprochen, wenn alle dich verlassen, Jesus, ich nicht. Es ist ungewöhnlich, dass im Markus-Evangelium, wenn Petrus auftaucht, sein Name nicht auftaucht, denn wir haben schon oft gesehen, dass Markus Petrus ganz klar benennt, immer dann, wenn er sich peinlich verhält. Das ist ein wunderbarer Fakt über die Bibel. Sie ist unglaublich ehrlich. Unglaublich ehrlich. Sie versucht nichts zu verstellen. Echte Menschen dienen einem echten Gott. Aber hier erwähnt Markus ihn nicht. Warum? Wahrscheinlich hat ihm ja Petrus, es war Petrus sein Ghostwriter, der hinter ihm stand, weil das schon eine heroische Tat war hier. Und vielleicht Petrus verhindern wollte, dass irgendwie Leute sich was auf darauf einbilden, dass er das hier getan hat. Dass er da jetzt das Schwert zieht. Aber die anderen Evangelien machen deutlich, dass Jesus diese Tat tadelt. Er verurteilt sie und sagt, das war nicht richtig. In mehreren Kontexten, in mehreren Evangelien. Aber vermutlich wollte Petrus einfach sein Versprechen einhalten. Markus berichtet uns nichts vom Tadel Jesu Petrus gegenüber. Er berichtet uns nichts über seine Heilungstat, aber er zeigt uns etwas anderes, nämlich dort, wo Sünde regiert, in der Hitze des Gefechts. Dort, wo die Gemeinde Jesu nicht betet, erinnert euch an Gethsemane. Petrus hat nicht gebetet, er hat geschlafen. Dort, wo sie nicht betet, dort ist sie versucht, den irdischen Kampf zu kämpfen für Jesus und völlig darin fehlzugehen. Hört einmal, was Jesus zu Pilatus sagt in Johannes 18, Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Petrus' Überreaktion in der Hitze des Gefechts ist absolut natürlich. Wer hat nicht schon mal in so einer Situation gesteckt? Da ist jemand, der unseren Glauben lächerlich macht, der Hand an unseren geliebten Herrn Jesus legt, ja, ihn lächerlich zu machen. Oder wir sehen zum Beispiel einen Bruder in der Gemeinde und der tut was, was uns einfach ärgert, weil wir denken, das macht dem Herrn Unehre zum Beispiel. Ja. Wir kennen diese Situation. Und vielleicht jemand schlägt auf mich oder meine Gemeinde ein oder meinen Glauben und man tendiert dazu, das Fleisch tendiert dazu, zurückzuschlagen. Jemand spottet über mich und meinen Glauben, ich spotte zurück, reagiere fleischlich zurück. Jemand stellt meine Glaubensinhalte in Frage und ich zücke alle Waffen des Fleisches von A wie Augenrunzeln bis Z wie Zorn, ja, um Jesus und die Wahrheit und das Gute und das Richtige und zu verteidigen. Wir alle waren in diesen, ich sage nicht wir alle, aber ich zumindest war schon oft in diesen Schuhen. Und da, wo Sünde regiert, da verführt sie die Gemeinde Gottes eben zu sagen, es komme Feuer vom Himmel über diese, was auch immer, Feinde. Ihr erinnert euch an die, ich glaube in Lukas 10 und Lukas 9, ich habe es in den Bibelvers nicht parat, aber wo Johannes, die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, in Samarien sind und die Samariter nehmen Jesus nicht auf und sie bitten Feuer vom Himmel. Ja? Und Jesus sagt ihnen, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, für welches Reich ihr hier kämpft, mit welchen Waffen ihr hier streiten wollt für Jesus, für den Glauben und für alles? Es ist vielleicht natürlich, fleischlich auf fleischliche Angriffe zu reagieren. Wenn es um Jesus geht, unseren geliebten Herrn, da wollen wir Hand legen, da wollen wir vielleicht zurück all das tun, wenn Leute ihn bespucken und gering machen. Aber die Gemeinde soll das nicht tun. So kann das Reich Gottes nicht verteidigt werden. Denn das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Aber jetzt fragst du vielleicht, wie dann? Soll ich das einfach hinnehmen? Wie soll ich darauf reagieren, wenn Leute in der Gemeinde sich zum Beispiel in entehrender Weise meinem Herrn gegenüber verhalten? Das schmerzt mich zu sehen. Da tun Leute Sachen, nennen sich Christ und verhalten sich so und so. Oder Leute kommen von außen und verspotten und beleidigen, legen Hand an Jesus, den ich verteidigen will. Wie kann ich denn das Reich Gottes herbeibringen? Wie kann ich Jesus verteidigen oder auch anders das Reich Gottes herbeibringen? Habe ich keine Waffen, die Gott mir gegeben hat? Doch. Wenn du magst, kannst du mal mit mir, das lässt du hier einen Finger drin und schlägst mal Römer 13 auf. Römer 13 ist gerade ein sehr bekanntes Kapitel in der Bibel. Viele Christen sprechen darüber. Dort geht es nämlich um den Staat, was der Staat alles darf und dass man ihm gehorchen soll, da er Gottes Dienerin ist, Böse zu bestrafen und Gute zu belohnen. Und darin, in diesem, soll man ihm auch gehorchen. In allem anderen muss man ihm nicht gehorchen, damit man nicht dem Kaiser gibt, was Gott gehört. Aber das ist ein anderes Thema. Und in diesem Kapitel 13 steht in Vers 4 über den Staat, denn sie, also der Staat, ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert. Nicht umsonst. Gott hat dem Staat eine bestimmte Waffe gegeben, nämlich das Schwert. Da kommt die Polizei, die wirft dich ins Gefängnis. Im schlimmsten Fall geschieht dir vielleicht was Schlechtes. Was auch immer, damals war sicherlich auch manchmal der Kopf ab mit so einem Schwert. Das ist die Waffe, die Gott dem Staat gegeben hat. Muskelkraft, Gefängnisgitter, das Schwert. Aber was ist mit der Gemeinde? Und das Interessante ist, kurz vorher, am Ende von Kapitel 12, schreibt Paulus über die Waffe der Gemeinde im Angesicht von Angriffen, Beleidigungen, Frustration, Irritation, Verhöhnung, Spott, Feindschaft. Hör mal hin, welche Waffe Gott der Gemeinde gibt, das Reich Gottes herbeizubringen. Wir lesen ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, jetzt hör hin, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Hast du gehört, welche Waffe der Gemeinde gegeben ist? Nicht fleischliche Macht, nicht Faust und Schwert, nicht Zorn und Rache, nicht Streit und Kampf, nicht wie du mir, so ich dir, sondern ein prall gefüllter Eimer mit glühenden, feurigen Kohlen. Das ist unsere Waffe. Das sind Kohlen, die im Kopf unserer Feinde brennen sollen, die sie martern sollen Tag und Nacht. Wie kann der so freundlich sein, obwohl ich ihn so beschimpft habe? Ich verstehe es nicht. Wie konnte der so ruhig argumentieren und mir zuhören, obwohl ich ihn beleidigt habe und seinen Herrn beleidigt habe und alles Mögliche getan habe? Wie kann das sein, dass der mir nach all dem, was ich ihm angetan habe und was ich ihm an den Kopf geworfen habe, mir immer noch hilft und mich freundlich begrüßt? Wie kann das sein, dass er so sanft reagiert, obwohl ich ihn so geärgert habe? Woher kommt diese Liebe? Es brennt mir im Kopf. Das ist die Waffe der Gemeinde. Das sind die Kohlen, die wir häufen sollen auf die Feinde. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir nicht um Kämpfer, die mit dem Arm des Fleisches, den Impulsen des Fleisches, das Reich Gottes bauen, sondern mit diesem Eimer voll feuriger Kohlen. Und alles Böse und Falsche innerhalb und außerhalb der Gemeinde durch diese Kohlen reinigen. Ja, uns ist auch ein Schwert des Geistes gegeben. Epheser 6 spricht davon, im Kampf gegen den Teufel. Aber lasst uns an diesen Kohlen, an diese Kohlen erinnern. Die linke Wange hinhalten, wo die rechte noch brennt vom Schlag. Lieber den Mantel uns nehmen lassen, wenn der Rock schon weg ist. Unsere Feinde lieben, so wie Christus sie geliebt hat. Paulus schreibt an die Korinther, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal im Kampf steckst, um Christi Ehre. Wenn es dir geht wie Petrus in Gethsemane, du willst den Herrn verteidigen. Vielleicht ist das in einer Diskussion mit jemandem, der den Glauben verspottet, der Hand an Jesus legen will. Vielleicht mit jemandem, der deinem Glauben widerspricht. Vielleicht mit einem Bruder oder Schwester hier innerhalb der Gemeinde, wenn wir auch mal vielleicht Differenzen haben. Das kann passieren. Auch darauf müssen wir uns vorbereiten in so einer Gemeindegründung, dass das passieren kann. Wie sollen wir reagieren auf sowas? Man fühlt sich manchmal angefressen und sagt, das geht mir jetzt wirklich tief rein, das ist mir wirklich wichtig. Der greift da was an, ja, wo ich Christi Ehre in Gefahr sehe. Wie sollen wir darauf reagieren? Mit einem Eimer voll Kohlen. Mit einem Eimer voll Kohlen. Das heißt nicht, dass man nicht Wahrheit benennt, das heißt nicht, dass man klare Worte sagt, aber der Eimer voll Kohlen, das ist deine Waffe. Liebe ihn, so wie Christus dich geliebt hat. Wir sind immer noch in Markus 14, in der Gefangennahme Jesu. Wir haben betrachtet, wie die Sünde diese ganze Szenerie total umkehrt. Die Ordnung der Welt ist aufgehoben. Unwahrer Glaube scheint zu triumphieren. Das war unser Punkt 1. Zweitens, die Gemeinde wird verführt, das Reich Gottes und Christus zu verteidigen durch die Waffen des Fleisches. Und nun lass uns drittens betrachten. Die dritte Lüge, dritte Verkehrung, nämlich Jünger fliehen weg von Jesus. Jünger fliehen weg von Jesus. Lass uns noch einmal Vers 48, 49 lesen. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen? Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schrift erfüllt wird. Jesus wendet sich an Judas und seine Meute und er wirft ihnen ihre ganze Heuchelei vor, dass sie ihn festnehmen wollen wie ein Räuber. Jeden Tag war er im Tempel seit seinem Einzug in Jerusalem. Wir haben es gelesen, Markus 13, die ganzen Streitgespräche, die er hatte, die Reinigung im Tempel, selbst die Beobachtung der Witwe, alles geschah im Tempel. Markus 13 spielt fast nur im Tempel, Markus 12 fast auch. Und dort gab es genügend Anlässe. Als er die Wechslertische umgeschmissen hat, hätten sie ihn festnehmen können. Als er den Pharisäern und den Schriftgelehrten widersprochen hat, hätten sie ihn festnehmen können. Immer hätten sie ihn festnehmen können. Haben sie nicht getan. Warum? Weil ihr eigener Standard so verdreht ist, dass sie das bei Tageslicht gar nicht rechtfertigen könnten vor dem Volk. Doch selbst ihre Sünde und ihre Bosheit wird Gottes Plan nicht wanken lassen. Alles geschieht, damit die Schriften erfüllt werden. Jesus betont, dass Gott das nicht nur vorhergesehen hat, was hier passiert. Es sind nicht irgendwelche autonomen menschlichen Entscheidungen, die Judas und der Hohe Rat treffen. Denn ihre autonomen Entscheidungen hätten dazu geführt, dass Jesus nach dem Fest festgenommen worden wäre. In Markus 14 steht, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Das war ihr Plan. Aber es geht nicht um autonome Entscheidungen, die Gott einfach nur vorhergesehen hat und prophetisch aufschreiben sagt, ja, nach dem Fest wird da Jesus festgenommen, sondern es geht um Entscheidungen, die er herbeiführt. Denn nicht zufällig wird das Heil der Welt am Passa vom Passalam Jesu erbracht. Alles geschieht damit, also zu dem Zweck, mit dem Ziel, dass Gottes Wort erfüllt wird, nämlich, dass, wie Jesaja 53 sagt, er unter die Verbrecher gerechnet würde. In Vers 50 nun lesen wir, dass alle ihn verließen und flohen. Und das ist wirklich schlimm. Denn sie fliehen in dem Moment, wo Jesus eigentlich sagt, Leute, alles ist unter Kontrolle, damit die Schriften erfüllt werden. Gott hat es vorhergesehen. Gott ist souverän. Nichts passiert außerhalb des Willens Gottes. Er ist allmächtig. Die Schriften beweisen es. Er hat es gesagt. Genauso wird es passieren. Ich habe es euch auch dreimal gesagt. Dreimal habe ich euch gesagt, dass ich leiden werde, festgenommen werde. Es gibt nichts zum Fliehen. Ihr habt gerade, habe ich euch das sogar noch angekündigt, dass ihr mich alle verlassen werdet. Markus 14, Vers 27, ihr werdet diese Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Und ihr sagt, aber alle gesagt, nein, auf keinen Fall, machen wir nicht. Und Petrus am allermeisten hat gesagt, wenn alle dich verlassen, nur ich nicht. Und nun sage ich euch, die Schriften werden erfüllt. All das passiert und sie fliehen trotzdem. Der Mut verlässt sie. Und erinnere dich an die letzte Predigt. Alles Wissen darum, wie toll und stark und genial die Bibel ist und wie groß und mächtig Gott ist, kann nicht Gebet ersetzen. Jesus hat gesagt, euer Geist ist willig. Da habe ich keine Sorge. Aber denkst du daran, wie schwach dein Fleisch ist? Ist dir das bewusst? Der Geist ist vollkommen willig. Klar, das ist mir schon klar. Du bist eifrig. Das ist die Nacht vom Passa. Ich habe euch das gerade angekündigt. Der Geist ist willig. Aber bist du dir bewusst, wie schwach dein Fleisch ist? Junge, du musst beten. Wenn du nicht betest, dann wirst du in Versuchung fallen. Weißt du das? Bete, wie ich dich gelehrt habe. Erlöse uns vom Bösen. Erlöse uns vom Bösen. Denn du wirst fallen, wenn du nicht betest. Das war die letzte Predigt. Und hier sehen wir nun die Frucht dieser Gebetslosigkeit. Die Schwachheit des Fleisches. Und sie fliehen. Warum fliehen sie? Jesus wollte offensichtlich nicht kämpfen. Einer zieht das Schwert. Jesus sagt nein, Schwert einstecken. Und wie Jesus prophezeit hatte, vergessen alle ihr Versprechen und hauen ab. Und dann gibt es noch diese kleine, obskure Geschichte in Vers 51, 52. Die wildesten Theorien, wer dieser junge Mann ist, sind gesponnen worden. Die beste, die ich gelesen habe, ist, dass es Markus selber ist. War nicht unüblich in der Antike, dass Autoren sich nicht beim Namen nannten, sondern irgendwo als kleine anonyme Gestalt auftauchten. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass Markus Familie, ein Haus hatte in Jerusalem. Vielleicht sogar das Haus mit dem großen Obersaal. Man weiß es nicht. Und hier ist dieser junge Mann, der Jesus folgt, nachdem er festgenommen wurde. Also diese Schar nimmt ihn in Gethsemane fest auf dem Ölberg, führt ihn durch das Kedrontal in die Stadt hinein und dieser Jünger hört irgendwie davon, keine Ahnung wie. Und ist so eifrig, dass er quasi im Pyjama, ich weiß nicht, was man damals getragen hat nachts, vielleicht war er auch ganz nackt, keine Ahnung, jedenfalls hat er nicht viel an und er wirft sich ein Gewand über. Auch über das Gewand kann man viele Worte verlieren. Das griechische Wort bezeichnet ein besonders teures Gewand, aus Indien stammend. Aber jedenfalls wirft sich dieses teure Gewand über, um seinen bloßen Leib zu umhüllen und folgt nach. Und das ist schon ein mutiger Akt. Bedenkt, die anderen Apostel sind alle weg. Sie sind geflohen, die hatten Angst. Aber der folgt nach und der muss in so einer Entfernung nachgefolgt sein, dass man ihn noch sehen konnte. Mitten in der Nacht irgendwo, also ungewöhnlich. Und darauf wird diese Schar aufmerksam. Das lesen wir in Vers 51. Und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Also dann kommt diese Schar und sagt, hey, was folgst du nach? Die rennen hin zu ihm, die versuchen ihn zu packen, weil sie wahrscheinlich denken, er ist ein Jünger Jesu. Und er rennt weg. Erinnert ein bisschen an die Geschichte von Josef und Potiphas Frau, oder? Josef floh allerdings zur Ehre Gottes, dieser junge Mann flieht zu seiner eigenen Ehre und zu seiner eigenen Sicherheit. Josef kam in große Nöte und ins Gefängnis, deswegen dieser Mann versucht dem Gefängnis zu entgehen. Also wir sehen einen jungen, mutigen Mann, aber selbst dieser junge, mutige Mann flieht. Ich glaube, das ist der Punkt, den Markus hier bringen will und vielleicht ist es Markus, vielleicht ist es nicht Markus, ist eigentlich auch irrelevant, Spekulation, aber ich glaube, der Punkt, warum wir diese obskure kleine Geschichte, die nur Markus hat, kein anderer Evangelist hat sie, warum wir diese kleine obskure Geschichte haben, ist, um zu zeigen, selbst so ein mutiger Mann, der sagt, ich muss unbedingt raus, ich werfe mir nur ein Dings über meinen nackten Leib, ich gehe raus, folge dem nach, selbst der haut ab. Alle hauen ab, auch der. Und nun haben wir betrachtet, dass diese ganze Gefangennahme Jesu eine auf den Kopf gestellte Welt zeigt. Die Stunde der Finsternis, eure Stunde, wie Jesus sagt. Wir haben erstens betrachtet, dass unwahrer Glaube zu triumphieren scheint. Zweitens betrachtet, dass Christen und die Gemeinde Jesu versucht werden, mit den Waffen des Fleisches zu kämpfen. Und nun haben wir drittens gesehen, dass dort, wo Sünde regiert, Jünger von ihrem Herrn wegrennen und mögen sie Wissen um die Bibel und um Gottes Allmacht vollkommen egal. Gebetslosigkeit und Sünde, wo das regiert, fliehen Jünger vom Herrn. Und wir kennen das, glaube ich, alle in Situationen, wo unser Glaube herausgefordert wird, wo Leute sagen, hey, warum gehst du Sonntagmorgens nicht, keine Ahnung, spazieren oder sowas? Warum gehst du in die Gemeinde? Ah ja, ist mir einfach wichtig. Nein. Wo kommt da Jesus Christus vor? Wo ist das gesalzene Rede? Wo ist das die Gelegenheit beim Schopfpacken, die Predigt zur Unzeit? Wo ist das? Wo ist das den Namen des Herrn heiligen? Wirklich die Gelegenheit zu ergreifen, wo Leute uns herausfordern, nicht zu fliehen und Ausflüchte zu finden, sondern klar zu benennen, das ist nicht einfach. Aber 2. Timotheus 2,13 ermutigt uns, wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen aus dem Griechischen zu Vers 50. Dieses Wort, was da steht, verließen, ist ein sehr interessantes Wort, es heißt aphiemi. Aphiemi ist das Wort für vergeben in der Bibel. Gott aphiemit uns. Aphiemi heißt so viel wie wegsenden, scheiden, nicht mehr beachten, verlassen, aber eben auch vergeben, sich scheiden von den Sünden. Am Ende aphiemi alle Jesus. Alle verlassen Jesus. Alle scheiden sich von Jesus. Aber das Besondere ist, Jesus scheidet sich nicht von ihm. Dort, wo alle mit ihm aphiemi machen, macht er trotzdem aphiemi mit ihm, mit ihren Sünden. Er bleibt. Denn er ist das gnädige Gotteslamm nicht gekommen, die Gerechten zu suchen, die Mutigsten unter den Mutigen, die Starken unter den Starken, sondern ist gekommen, die zu rufen, die verloren sind, die Kranken, die wirklich Vergebung nötig haben. Und deswegen lass uns zum Schluss noch auf Offenbarung 20 blicken, auf den großen weißen Thron. Wenn die Ordnung der Welt wieder ganz hergestellt wird und sichtbar wird für alle. Und bedenke diese drei Dinge. Bedenke, dass nur wahrer Glaube triumphieren wird am Schluss. Deswegen glaube an Gottes Sohn. Und zwar wahrhaftig und von Herzen. Wenn deine Religion nichts weiter ist, als äußerliches Tun und das Aussieben von Mücken, als das so tun, als ob, und auswendig gelernte Sprechsätze sprechen, damit Menschen etwas von dir denken, was du nicht bist, dann denke nicht, dass du damit durchkommen wirst, sondern fühle dich ermahnt und ermutigt, zu Jesus Christus zu kommen als dem wahren Gotteslamm. Weißt du, auch Petrus hat geheuchelt am Kohlenfeuer. Wir werden die Geschichte noch lesen. Und Gott hat ihm vergeben. Aber Judas hat geheuchelt und er kam nie zu Jesus. Und es wäre besser für ihn gewesen, wenn er nie geboren wäre. Deswegen tu Buße und glaub an das Evangelium von Herzen. Das Zweite, was wir betrachten wollen, wenn wir die Offenbarung 20 in den großen weißen Thron betrachten, ist dies. Die Gemeinde Jesu Christi wird diesen Tag nicht herbeiführen durch den Arm des Fleisches. Gott wird diesen Tag herbeiführen, denn sein ist die Rache. Er wird so mit unseren Feinden umgehen, wie er es für richtig hält. Und wir sollten Stille halten bis dorthin. Gott wird seine Feinde zerschlagen, wie Geschirr am Polterabend. Der Satan wird gebunden werden und in den Feuersee geworfen, genauso wie alle Ungläubigen. Du darfst ihm die Rache und das Zorngericht überlassen. Konzentriere du dich darauf, mit deinem vollgefüllten Eimer voller Kohlen herumzugehen und den Leuten diese ins Gehirn zu pflanzen, dass sie sagen, wie kann der nur so unfassbar liebevoll, geduldig, sanftmütig, so Christusähnlich sein? Ich verstehe es nicht. Lass feurige Kohlen deine Waffen sein. Und drittens, wenn wir Offenbarung 20 betrachten, lass uns bedenken, dass am Ende niemand vor Christus fliehen wird, niemand von Christus getrennt sein wird. Am Ende wird Christus alle zu sich ziehen. Vor ihm werden versammelt werden die Toten, die Kleinen und die Großen. Und alle werden vor ihm stehen und auch kein Jünger wird mehr von ihm getrennt sein, selbst nachdem die Ungerechten in den Feuersee geworfen sind. Er wird für sie eine Stadt bauen und er wird in ihrer Mitte sein, ihre Leuchte und ihr Leben. Und er wird ihnen so nahe sein, wie eine Braut dem Bräutigam nahe ist. Und zwischen ihm und seiner Gemeinde wird nichts mehr klaffen. Ein unglaublich schöner Gedanke, dass dies einst der Fall sein wird. Offenbarung 20 zeigt uns die echte Welt. Unser Predigttext zeigt uns sein Gegenteil. So lasst uns dessen bewusst sein, dass wir in einer Zeit leben, wo Sünde regiert und wo Sünde manchmal unseren Blick verstellt, wie die Dinge wirklich sind. Wie die Dinge wirklich sind. Das zeigt Offenbarung 20. So lasst uns leben, wenn wir Christus bekennen, schon heute in diesem ewigen Leben. Schon heute im Modus der Ewigkeit. Schon heute in einem Leben, wo wir sagen, wahrer Glaube wird triumphieren. Ich kämpfe nicht mit den Mitteln des Fleisches und ich werde nicht entfliehen in Momenten der Schwäche und der Angst und des Angriffs von meinem Herrn. Amen. Lass uns nun einen Moment der Stille nehmen und ich werde dann das Gebet abschließen.